Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform um 16 Uhr heute Nachmittag. Thema ist heute die Ulmer AIDS-Hilfe und da sprechen wir eine Stunde mit drei Gästen. Mein Name ist Michael Trost und bei mir heute im Studio stehen mir gegenüber drei Gäste. Und da fange ich einfach mal mit der Dame an, mit dem Mädel. Das ist die Julia Tietze als Praktikantin. Julia, herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform heute Nachmittag.
Hallo.
Zum anderen ist der Michael Diederich da, ist ehrenamtlicher Vorstand für Prävention und Öffentlichkeitsarbeit. Michael, herzlich willkommen dir auch bei uns. Bist du das zweite oder dritte Mal schon da?
Hallo, genau, ich war schon ein paar Mal da.
Ja. Und der Bernhard Eberhardt, Sozialarbeiter, Prävention und Öffentlichkeitsarbeit. Bernhard, ja auch herzlich willkommen hier bei Radio Free FM heute Nachmittag. Auch bei dir ist es, glaube ich, nicht das erste Mal, sondern du warst auch schon das ein oder andere Mal im Sender.
Ja, hallo zusammen. Ich war auch schon ein paar Mal da.
Ja. Mhm. Ja, schön, dass es geklappt hat, hier eine Stunde heute mit euch sprechen können, ihr ein bisschen zu aktuellen Entwicklungen und auch zu einem Thema im Zusammenhang mit der Kulturnacht sprechen können. Wahrscheinlich weiß nicht mehr jeder, auch wenn ihr schon mal da wart und sowieso Julia ist das erste Mal da, wer ihr seid, was ihr macht. Darum würde ich vorschlagen, wir machen, so wie wir es immer tun, eine kurze Vorstellrunde. Das heißt, wir machen einfach mal Reihe um kurz, dass jeder kurz was zu sich sagt. Also wer ist er, wie lange schon dabei und überhaupt so ein paar allgemeine Infos mit den Punkten eben, wo ihr glaubt, dass die Hörer das interessiert, damit die Hörer einfach ein bisschen besser euch kennenlernen und wissen, wer ist der Michael, wer ist der Bernhard und wer ist der Julia und dann auch verstehen, wer mir da heute gegenübersteht. Wer mag anfangen?
Ja, also ich bin der Bernhard, ich bin jetzt schon einige Jahre, bald sind es 20, bei der AIDS-Hilfe als Sozialarbeiter dabei und bin vielleicht dem einen oder anderen bekannt von Aufklärungsveranstaltungen an Schulen. Das ist so mein Hauptarbeitsschwerpunkt, wenn wir denn zu den Jugendlichen dürfen. Das ist im letzten halben Jahr jetzt ganz komisch gewesen und hat uns auch sehr gefehlt, dass wir unsere Aufklärungsaktionen und HIV-Mitmachparcours und anderes im Roxy oder sonst wo für die Schulklassen leider alle absagen mussten oder abgesagt wurden von den Schulen. Aber vielleicht ändert sich das ja jetzt im Herbst. Wir hoffen und sind gerne bereit, da wieder einzusteigen. Leider hatten wir jetzt auch keine Infostände den Sommer. Das fällt einem das Obstwiesenfestival und anderes, wo man echt immer gute Gespräche hatte.
Mhm.
Neben dieser Aufklärungsarbeit mache ich eben das Internet und Pressearbeit und anderes, Aktionen zum Welt-AIDS-Tag zu organisieren oder unseren großen Benefits-Ball im Roxy am Rosenmontag. Das ist so das alles, was ich organisiere, auch die Kulturnacht, und werde eben ehrenamtlich unterstützt von unseren ÖP-Mitarbeitern, wo Michael auch mit dabei ist.
Mhm. Genau. Ja, ja, Michael, dann bietet es sich an, machen wir dir doch gleich weiter.
Mhm. Ja, hallo, mein Name ist Michael Diederich. Ich bin von Geburt an bluterkrank und seit meinem 8. Lebensjahr bin ich mit HIV und Hepatitis C infiziert. Ich habe mich damals angesteckt durch ein Medikament, was ich dringend brauche, was bis 1997 ausschließlich aus Blut hergestellt wurde. Und ich war schon mit 12 Jahren das erste Mal in der AIDS-Hilfe, wo ich da meinen ersten Kontakt hatte. Durch meine schwierige Situation, so ab 14, wurde meine Gesundheit natürlich immer schlechter und da ist der Kontakt dann für lange Zeit auseinandergegangen. Aber jetzt seit circa 7 Jahren bin ich wieder zur AIDS-Hilfe gekommen und begleite den Herrn Eberhardt bei den Präventionen, wo ich in die Schulen mitgehe und wo die Schüler oder Studenten mir Fragen stellen können und ich versuche sie zu beantworten, sodass sie ein Gefühl bekommen, wie das Leben mit HIV und AIDS ist. Denn in diesen vielen Jahren hat sich ja einiges getan. Und und jetzt seit circa 4 Jahren bin ich jetzt auch im Vorstand tätig und gerade für Prävention und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
Mhm. Ja, also auch schon jedenfalls lange Erfahrung. Das heißt, ihr zwei seid auf jeden Fall schon wirklich lange mit dabei.
Genau.
Und noch nicht ganz so lange dabei, genau gesagt erst seit 3 Tagen, ist die Julia.
Genau, ich bin die Julia, ich bin quasi der Neuzugang in der AIDS-Hilfe. Und ja, ich bin gerade im 4. Semester, ich studiere Soziale Arbeit in Esslingen. Und in dem Rahmen bin ich dann auch zur AIDS-Hilfe gekommen. Während des Studiums ist es ja manchmal ein bisschen schwierig, so Praxiserfahrungen zu sammeln oder überhaupt Praxiseinblicke zu bekommen. Und dann ist es ja natürlich schön, wenn eine Einrichtung möglichst viel abdeckt und anbietet. Und genau, so kann man in die einzelnen Bereiche schön reinschnuppern.
Mhm. Ja, und du studierst, was sagst du, in Esslingen war das?
Genau, in Esslingen.
Das ist an der Hochschule dann wahrscheinlich, ja. Da gibt es ja, glaube ich, eine Hochschule. Mhm. Das heißt, du wirst mal irgendwann ein Diplom, Sozialpädagogin, irgendwas, nee, Quatsch, heute gibt es ja einen Bachelor, irgendwie so in die Richtung, oder?
Bachelor ist es dann, Sozialarbeiter, Sozialpädagoge,
oh, ja.
Doppelbezeichnung.
Ja, und wie viel sagt er, wie viel Semester, das vierte ist das?
Das ist das vierte, insgesamt geht es 7 Semester
ja.
bis zum Bachelor, genau.
Und da muss man dann halt zwischendrin auch 1 oder 2 Praxis, ja.
Genau, Einsätze ein Praxissemester, haben. Das geht ja dann die 4 Monate. Ja, das ist dann schon umfangreich.
War schwierig jetzt in der aktuellen Situation, einen Platz eigentlich zu bekommen? Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn man heute irgendwo in die Institutionen geht und sagt, hier, ich möchte dazu, dass die erstmal sagen, ah, schwierig, Corona, wir dürfen nicht, wir können nicht, oder wie ist das bei euch, oder wie war das, oder wie ist es dir da ergangen?
Gut, ich musste mich ja bewerben, da war das noch nicht ganz so schlimm mit Corona und mit dem Lockdown. Da hatte ich wahrscheinlich dann Glück, da hatten die Einrichtungen ja meistens alle noch geöffnet. Ich kann mir vorstellen, dass es dann schwierig ist und je nachdem, wie es sich entwickelt, wird es auch schwierig sein, dann tatsächlich da einen guten Einblick zu bekommen, wenn dann irgendwelche Beratungsstellen doch schließen müssen. Ja, dann ist es dann auch nicht der Einblick, den man eigentlich bekommen möchte oder könnte.
Ja. Ja. Das wird natürlich generell bei euch, und ihr habt es ja auch angedeutet, bei der ganzen aktuellen Situation natürlich, du hattest vorher erwähnt, mit Schulen und Prävention, alles das wird natürlich seit einem halben Jahr wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr schwierig sein, aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf. Vielleicht so allgemein würde ich euch fragen, oder vielleicht könnt ihr ein bisschen erklären, zum einen, glaube ich, mal ein Punkt, der ganz interessant auch ist, wo sitzt ihr denn eigentlich räumlich, wo seid ihr denn in Ulm eigentlich untergebracht?
Also wir sind in der Furtenbachstraße, Ecke Zinglerstraße, gegenüber vom Scholl-Gymnasium Martin-Luther-Kirche, da in dem Eckhaus untergebracht, gut zu erreichen über Ehinger Tor. Das ist der Standort recht gut, was für unsere Testabende oder wenn jemand Beratung sucht bei uns, gut ist, dass man es mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreicht.
Und weil du es gerade sagst, ihr seid auch immer da, das heißt, man kann, naja, Tag und Nacht wahrscheinlich nicht, aber wie, wann, also wenn jemand vorbeikommen möchte, zum Beispiel ein persönliches Gespräch sucht, was ich annehme, was geht, wie ist auch quasi Öffnungs- oder Verfügbarkeitszeit?
Ja, es hat sich wieder normalisiert. Eine Weile hatten wir ganz zu beim Lockdown. Jetzt kann man wieder vorbeikommen. Montag bis Donnerstag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr ist auf jeden Fall jemand da. Einfach im Eingangsbereich klingeln, das ist noch gerade so eine Hürde. Aber dann kommt jemand und wenn man da dringend eine Frage hat, kann man zu diesen Zeiten vorbeikommen. Auch sonst kann man natürlich Beratungstermine oder auch außerhalb. Es gibt immer noch Menschen, die sich nicht trauen, in die AIDS-Hilfe reinzugehen, weil sie denken, da steht jemand und denkt, der hat AIDS oder so. Das sind noch so uralte Ängste aus den 80ern. Wir treffen uns auch irgendwo auf dem Land im Café und man kann sich dort austauschen über das Thema. Oder an der Uniklinik oben war natürlich früher auf der 1C-Station viele Beratungen. Das hat sich aber durch die besseren Medikamente und alles etwas geändert, aber häufig sind es doch noch Krisensituationen und leider wird HIV auch sehr oft übersehen und die Leute landen immer noch mit einer AIDS-Erkrankung hier an der Uniklinik.
Wie lange gibt es denn die AIDS-Hilfe in Ulm schon? Also ist das jetzt noch länger, als dass ihr dabei seid oder wann hat es in Ulm begonnen?
Also gestartet hat es 1987, also über 30 Jahren, als dann auch die ersten an AIDS hier verstorben sind, gab es Selbsthilfetreffen an der Uni oben und aus dem hat sich dann der Verein entwickelt. Also wir sind ein eingetragener Verein, wie andere Vereine auch. Man kann bei uns Mitglied werden, man kann ehrenamtlich mitarbeiten. Wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand, Da ist die Struktur ein bisschen anders. Es sind 5 Vorstände, damit eben der Verein auch immer handlungsfähig ist, falls jemand versterben sollte. Das ist eben auch noch aus den Anfangszeiten, wo wirklich das Thema Tod noch wesentlich präsenter war. Ähnlich wie bei anderen Vereinen irgendwie der Trainer oder der Musikdirigent eingestellt ist, ist bei uns eben so, dass wir Sozialarbeiter und Sozialpädagogen haben. Wir sind zu 6 im Team, 5 im sozialen Bereich und dann eine Stelle, die die Geschäftsstelle leitet, die eine betriebswirtschaftliche Ausbildung hat.
Ja, und ihr habt gesagt, ihr seid ein Verein. Gibt es aber irgendwie trotzdem auch irgendwie Förderer oder Unterstützer? Ich meine, ihr müsst ja zum Beispiel auch dann irgendwelche Flyer drucken. Ihr müsst an der Stelle ja öffentlichkeitswahrscheinlich relevant irgendwo Informationen, Broschüren erstellen. Gibt es irgendwie da auch Unterstützung? Oder ich meine, das wird allein jetzt mit Mitgliedsbeiträgen aus dem Verein nicht zu fördern sein. Andererseits, ihr macht irgendwas ja auch für die Gesellschaft. Deswegen so mein Gedanke, vielleicht gibt es ja da von irgendwie öffentlicher Seite oder von der Stadt oder wie auch immer auch ein bisschen eine Unterstützung. Weil, wie gesagt, ihr macht ja was für die Menschheit eigentlich.
Ja, also die Finanzierung ist recht aufwendig und auf vielen Säulen verteilt. Ein Teil müssen wir selber reinbekommen über Mitgliedsbeiträge, über Spenden, über Stiftungsgelder oder über Vereinsarbeit, wie eben diese Benefizveranstaltungen. Das ist ein Bereich, der aber zunehmend schwierig ist, da das Thema AIDS eben nicht mehr so aktuell ist. Wir bieten dann eine Betreuungsform an, die finanziert wird über das Sozialgesetzbuch, ambulant betreutes Wohnen für Menschen, die eine intensivere Betreuung brauchen. Da ist eine Sozialarbeiterstelle darüber gefordert. Und ansonsten erhalten wir freiwillige Unterstützung vom Land Baden-Württemberg, von der Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis, Landkreis Neu-Ulm und noch weiteren kommunalen Förderern.
Wie viele Mitglieder hat der Verein dann nominell? Also seid ihr auch groß oder überschaubar?
Wir waren mal groß, leider nimmt es etwas ab. Ja. Zum Teil liegt es am Alter, zum anderen, dass die Leute sparen müssen und ihre Vereinsmitgliedssachen kündigen. Aber wir sind so 250 Mitglieder.
Oh ja, doch.
Alter, was für eine AIDS-Hilfe recht groß ist. Das ist noch eine Sache aus den 90er, wo Markus Kommerson hier in Ulm Lesungen gemacht hat als Betroffener und dadurch dann auch viele Leute mit eingetreten sind.
Ich glaube, das seid ihr doch größer als manch anderer Verein in Ulm. Was weiß ich, die Astronomen sind 15 Leute, vielleicht weiß ich zum Beispiel, und andere Vereine sind auch nicht so groß, aber ja, immerhin habt ihr ja dann schon auch einige Mitglieder. Das finde ich schon mal positiv. Also jedenfalls, euch gibt es schon eine ganze Weile. Ja, vielleicht so für alle, die das nicht ganz so genau wissen, eure Aktivitäten sind Aufklärung, sind Prävention, sind Arbeit vor allem mit jungen Leuten, informieren in Schulen. Ihr habt schon gesagt, vielleicht mal für alle, die das nicht so genau wissen oder auch nicht bisher Berührung mit euch hatten, gebt mal einfach noch einen kurzen Überblick, was vielleicht jetzt in dem, was ich gesagt habe, noch nicht enthalten ist, was ihr vielleicht auch noch macht irgendwo. Telefon, Auskunft, ja, habe ich schon verstanden, oder eben mit den Leuten sprechen, ja. Aber vielleicht gebt mal, wenn da irgendwo das Bild noch nicht vollständig ist, einfach ein Überblick, was genau ist in eurer Zielsetzung und sprich in euren Aktivitäten alles dann inne behalten.
Ja, wir fassen es so zusammen. Wir machen Beratung, Betreuung, Prävention. Beratung, man kann ohne Name anrufen zu Telefonzeiten und wir klären da ab, ob da jetzt ein Risiko da war, wo man sich testen lassen kann und andere Sachen. Beratung geht auch im persönlichen Gespräch, wie schon vorher erklärt, oder natürlich heute per E-Mail, dass man da seine Mail an uns schickt. Wir betreuen Menschen mit HIV, so um die 120 Leute hier im Großraum Ulm. Das Einzugsgebiet ist sehr groß. Häufig kommt es über die Ärzte, dass die eben auch Leute bis in Bodenseeraum betreuen. Es gibt auch immer weniger AIDS-Hilfen und dadurch entstehen dann die Kontakte. Betreuung hat sich stark geändert. Heute kann man Kinder bekommen mit HIV, man kann arbeiten, man muss es nach wie vor eigentlich niemand sagen. Es geht häufig heute eben um die Integration in die Gesellschaft. Seit ein paar Jahren ist natürlich das Thema Migration mit HIV auch ein Thema und dadurch auch wieder Thema Schwangerschaft mit HIV und HIV mit Familie und so weiter, dass da aufgeklärt wird in der Betreuung. Ansonsten bietet die Betreuung eben auch viele andere Probleme, Suchtprobleme, wenn die Leute sich über diesen Weg angesteckt haben. Psychische Erkrankungen, Depressionen treten häufiger auf bei HIV-Positiven als in der Allgemeinbevölkerung. Oder auch Überschuldung oder Wohnsitzlosigkeit, also eigentlich die ganze Palette der sozialen Arbeit ist in der Betreuung drin. Mhm. Wir haben auch eine Wohngemeinschaft für dieses ambulant betreute Wohnen, wo 4 Leute ein Zimmer haben können, die dann enger betreut werden.
Oh ja.
Neben der Beratung und Betreuung ist eben die Aufklärung wichtig an Schulen, aber auch in den Gruppen, wo mehr Ansteckungen sind, bei Männern, die Sex mit Männern haben, in der schwulen Szene. Das ist hier in Ulm manchmal schwer, weil es sehr wenig Treffpunkte gibt. Ich glaube, momentan gibt es gar keine Kneipe, wo sich die Leute treffen. Das war früher mit dem alten Fritz und anderen Angeboten noch einfacher. Aber wir versuchen auch über den CSD und andere Sachen an diese Gruppe ranzukommen. Da haben wir ein Rainbow-Team, das die Prävention in dieser Zielgruppe durchführt und versucht, da Aktionen zu machen. Dann die Prävention für die Jugendlichen, für die Schulen. Wir klären gerne Pflegeberufe auf, dass da keine Ängste da sind im Altenheim oder im Krankenhaus. Und als neuester Bereich, aber auch Richtung Prävention, dass man sich bei uns testen kann im Checkpoint. Jeder, der weiß, wie es aussieht, kann rechtzeitig eine Therapie einsteigen und dadurch dann weitere Ansteckungen auch vermeiden. 2-mal im Monat kann man sich bei uns auf HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen. Mittwochabend von 18 bis 20 Uhr. Zurzeit eben mit Anmeldung. Man muss vorher anrufen oder ein Mail schicken und bekommt dann einen Termin ausgemacht.
Mhm. Wie überhaupt ist denn aktuell eigentlich die Situation? Wir haben natürlich im Augenblick ein Thema, was irgendwo alles dominiert, und das ist Corona. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch noch Themen oder andere, ja, Krankheiten, andere Dinge, wie natürlich AIDS. Das Thema ist irgendwann vor 30 Jahren plötzlich mal dann irgendwo aufgekommen. Aber wie ist eigentlich aktuell so der Status? Das heißt, ist das eine Krankheit, die sich weiter irgendwo auch sehr, sehr ausbreitet, die irgendwo uferlos jetzt, was ich glaube, dem ist nicht so, aber uferlos irgendwo auch unkontrolliert sich ausbreitet. Ich glaube zu wissen, dass nein, aber zumindest gibt man vielleicht einfach einen kurzen Überblick für die Menschen, wie eigentlich der Ist-Status beim Thema AIDS ist und ja, letztendlich ein bisschen so eine Statistik, vielleicht auch, wie viele Menschen sind ungefähr vielleicht auch in Ulm betroffen, was ist da bekannt oder wie sieht's aus, sind es mehr dann eben auch jünger oder auch älter, oder versuchen wir einfach mal so ein bisschen aus eurer Erfahrung oder aus eurem Wissen da einen Überblick zu geben. Herr Marc?
Ja, also zum Ersten, das Stadium AIDS ist heute medizinisch vermeidbar. Man kann heute HIV eigentlich als chronische Krankheit sehen. Man steckt sich mit diesem Virus an, wenn man es rechtzeitig mitbekommt, jeden Tag seine Tabletten schluckt, bleibt das Immunsystem stabil, der Virus wird unterdrückt und man wird nie mehr das Stadium AIDS dann erreichen, sondern hat die gleiche Lebenserwartung wie ein Gleichaltriger. Also da sind die Fortschritte wirklich enorm gewesen, die letzten 20 Jahre. Das sorgt dafür, dass auch die Zahl insgesamt natürlich zunimmt in Deutschland. Wir hatten vor 10 Jahren, 50.000 bis 60.000 HIV-Positive. Es kommen jedes Jahr 2.000 bis 3.000 dazu. Bei einer sexuell übertragbaren Krankheit und über Drogenspritzen übertragbaren Krankheit wird es schwer sein, wirklich null zu erreichen, auch in der globalen Welt. Jeder kommt überall hin. Das heißt, wir sind jetzt bei ungefähr 90.000 und in ein paar Jahren werden wir deutschlandweit für ungefähr bei 100.000 sein, weil die Leute nicht mehr so schnell an AIDS sterben wie vor 20 oder 30 Jahren. Mhm. Die Zahlen hier von Ulm kenne ich nicht. Man kann beim Robert-Koch-Institut für den Postleitzahlenbereich Regierungspräsidium Tübingen sich erkunden, ist aber sehr kompliziert. Dr. Herter, der hier sehr viele behandelt, mit dem wir viel zusammenarbeitet, hat ungefähr, sagt er, um die 200 HIV-Patienten. Aber die sind, wie gesagt, auch nicht nur aus Ulm, sondern aus dem ganzen Umfeld.
Also sagen wir Alpdonau und ungefähr dann halt ein Einzugskreis von, ja, was eben Ulm einkreist mit einigen 100.000.
Genau, also, Insgesamt ist man sehr optimistisch eigentlich, dass man HIV-AIDS weiter zurückdrängt. Es gibt eine weitere Präventionsmöglichkeit, gerade auch für die schwule Szene interessant. Diese Pille davor, die PrEP, also man hat festgestellt, ein HIV-Medikament hat auch präventiven Charakter. Die Leute nehmen das ein, bevor sie auf irgendwelche Sexpartys oder sonst wo hingehen oder irgendwelche Kontakte haben und reduzieren da das Ansteckungsrisiko gleich weit ungefähr runter, wie wenn sie Kondome benutzen. Und dadurch erwarten wir, dass eigentlich jetzt die Ansteckungszahlen weiter zurückgehen, gerade in der Gruppe Männer, die Sex mit Männern hat, weil seit letzten Herbst ist das jetzt auch eine Kassenleistung, also die können sich das auf Krankenschein verschreiben lassen. Das ist eine weitere Möglichkeit in der Prävention. Man hat festgestellt, das Kondom hat nicht mehr in allen Settings und so weiter funktioniert. Da ist es gut, dass es diese Sache jetzt auch gibt. Deshalb sind wir jetzt gespannt zum Welt-AIDS-Tag, 1.12. schätzt das Robert-Koch-Institut so die Zahlen für 2019, wie sich das da entwickelt, weil das das erste Jahr ist, wo diese PrEP in Deutschland so richtig einfacher zu haben war, ob es dann wirklich zurückgeht und wir weniger Ansteckungen wie in den Vorjahren haben.
Wie ist denn so eure Erfahrung? Ist das Bewusstsein fürs Thema insgesamt eher konstant oder ist auch Bewusstsein am Motto, ist halt, also die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein an das Thema eher stagnieren oder noch sehr präsent oder doch eher ein bisschen zurückgedrängt? Oder wie ist denn so euer Gefühl? Also denken die Leute noch an das Thema oder ist das Thema so ein bisschen auch am Motto seit 30 Jahren und irgendwie man vernachlässigt das? Oder wie ist denn so der Eindruck?
Ja, das Thema ist sicher nicht so top aktuell. Viele haben eben auch veraltete Wissensstände, also die ganze Behandlungsmöglichkeit und dass man dann nicht mehr ansteckend ist als HIV-Positiver, ist in der breiten Masse bisher noch nicht durchgedrungen. Für Jugendliche, die diesen Schock der 80er, 90er Jahre nicht mitbekommen haben, dass Freddie Mercury und andere an AIDS gestorben sind, ist es eine Krankheit wie andere auch. Mhm. Also da ist es nicht mehr so was Besonderes, was andererseits eigentlich auch gut ist. Jetzt gerade mit den ganzen Viren oder so ist natürlich auch nochmal klar, das Virus HIV ist schwer übertragbar, deshalb kann man sich auch sehr gut in Situationen mit einem Kondom oder mit anderen Möglichkeiten schützen. Also dass man das auch nochmal klärt, dass so Ängste mit Anhusten und anderem, da passiert bei HIV überhaupt nichts.
Okay, gut. Ich denke, wir spielen zwischendrin mal Musik. Anschließend sprechen wir ein bisschen über das Thema, ihr habt es mit Medikamenten schon angesprochen, sprechen wir ein bisschen genau, da wird der Michael dazu was sagen. Spielen wir erstmal Musik und es sollte jetzt eigentlich dann laufen. Done with Drugs und The Dirty Needle heißt das Thema.
Ja, hallo, hier, wir sind bei der Plattform von der AIDS-Hilfe. Ich bin der Bernhard und bin dort Sozialarbeiter.
Ich bin die Julia, ich bin Praktikant seit Montag.
Und ich bin der Michael, ich bin im Vorstand für Prävention und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
Genau, der Moderator heißt auch Michael, zufälligerweise zwei Michael gerade im Studio. Ja, aber der andere Michael wird jetzt, oder Michael, du bist jemand, der sich mit dem Thema Medikamente und mit dem Thema, aus eigener, sag mal, Betroffenheit sehr genau befasst hat. Und wir haben so als nächstes Thema ja daher stehen, zu diesem Thema ein bisschen was zu hören von dir, auch aus eigener Erfahrung, haben wir schon gesagt. Dann gebe ich dir einfach mal das Wort, leg los.
Dankeschön. Also ich bin ja Bluter, ich habe eine Gerinnungsstörung. Das heißt, wenn ich mich schneide, dann hört es nicht mehr auf zu bluten, weil mir der Faktor 8 fehlt. Und diesen Faktor 8, der muss man, also hat man bis 1997 ausschließlich aus Blut hergestellt. Und dieses Medikament war mit HIV und Hepatitis C verseucht. Und ich war circa 8 Jahre, als ich mich mit beiden Krankheiten infiziert habe. Das war circa 1983. Also habe ich praktisch die ganzen Anfänge mitbekommen. Dass die Krankheit halt wirklich noch tödlich gewesen ist damals. Und die erste Therapieform, die gab es ja dann erst 1996. da hatte man dann mit 3 verschiedenen Wirkstoffen hatte man dann das HIV einigermaßen unter Kontrolle. Doch die Medikamente waren damals halt noch wirklich sehr stark. Also sie hatten wirklich starke Nebenwirkungen, wo manche die auch am Anfang gar nicht nehmen konnten, weil sie einfach entweder Allergien auch gebildet haben oder einfach die Nebenwirkungen zu stark gewesen sind. Und zum Glück wurden die dann aber immer besser. Ich nehme jetzt seit circa 3 Jahren nur eine Tablette am Tag. Bis vor circa 16, 17 Jahren waren es noch ungefähr 26 Tabletten am Tag. Also da sieht man schon, was sich in den letzten 20 Jahren alles verändert hat und wie gut die Behandlung auch geworden ist. Mhm. Ich weiß noch, ich habe mit 21 angefangen mit der HIV-Therapie und es hat circa 4 Jahre gedauert, um unter die Nachweisgrenze zu kommen. Das ist für ein HIV-Positiver praktisch immer einer der wichtigsten Ergebnisse, dass man den Virus nicht mehr nachweisen kann. Und heute schafft man das mit den neuen Medikamenten innerhalb von 3-4 Monaten. Und das sieht man einfach auch, wie gut die Wirkung ist. Und das ist auch, was wir praktisch auch vermitteln wollen, was für uns sehr wichtig ist, dass man einfach weiß, dass die Behandlung sehr gut geworden ist. Es muss keiner mehr an AIDS erkranken und daran sterben. Mit den neuen Medikamenten kann man, wenn man das auch frühzeitig erkennt, recht schnell anfangen und sein Leben im Grunde genommen ganz normal weiterführen. Man kann arbeiten gehen, man kann eine Familie gründen und das ist schon wirklich eine sehr positive Sache.
Das heißt ja, dass die, was mal irgendwann so galt, denken wir, ihr habt gerade angesprochen, zum Beispiel Freddie Mercury, der hatte diese Krankheit und letztendlich ist er daran gestorben und dann war irgendwo das Thema AIDS gleich, in 4 Jahren bist du tot, irgendwie ja. So ein bisschen so die automatische Denke und letztendlich mit dem Stand heute, mit dem, was du sagst, heißt es, dass man nicht mehr automatisch quasi zum Tode verurteilt ist, um es mal so auszudrücken.
Genau. Und das ist das, was wir auf jeden Fall vermitteln möchten, was sehr wichtig ist, weil leider ist es so, dass AIDS nicht mehr so das Top-Thema ist in der jetzigen Zeit oder auch schon seit einigen Jahren. Viele meinen, sie wüssten alles, sind gut aufgeklärt, wissen dann aber wirklich nicht, dass, wenn man unter der Nachweisgrenze ist, auch wirklich niemanden mehr anstecken kann.
Ja.
Also ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe seit 4 Jahren eine Freundin, bin jetzt auch verlobt mit ihr und seit fast 2 Jahren haben wir auch eine Tochter. Also meine Tochter, die ist jetzt 20 Monate alt. Vor circa 10 oder 15 Jahren hätte das noch keiner gedacht. Und das sieht man einfach, wie die Entwicklung ist und das ist einfach sehr wichtig, dass die meisten auch wirklich darüber informiert sind, vor allem auch leider im medizinischen Bereich.
Das Wissen, was du jetzt gerade hast, ich glaube, das ist noch nicht allzu sehr verbreitet. Also ich meine, für viele gilt nach wie vor wahrscheinlich, was ich vorher sagte, dass AIDS dann irgendwo mittelfristig ein Todesurteil bedeutet. Die Erkenntnis, ich meine, deswegen sagen wir es eben, denke ich, haben wir es jetzt auch in der Sendung, ist natürlich wahrscheinlich über die Zeit auch so gewachsen und ein gewisser Erfahrungszugewinn, der ja aber sehr positiv irgendwo auch ist, aber irgendwo, glaube ich, noch nicht so in der breiten Öffentlichkeit bekannt ist, oder?
Genau. Ist das richtig? Ja, das ist leider sehr schade. Also die Deutsche AIDS-Hilfe hat, glaube ich, vor 2, 3 Jahren eine Studie gemacht, wo sie die Bevölkerung befragt hat. Und da sind nur 10%, die wissen, dass, wenn man unter der Nachweisgrenze ist, also wenn man kein Virus mehr feststellen kann, niemanden mehr anstecken kann. Und da hat dann praktisch dann auch die Deutsche AIDS-Hilfe macht dann auch die Werbung sozusagen, dass man praktisch, wenn man unter der Nachweisgrenze ist, niemanden mehr anstecken kann. Und das ist N gleich N heißt das dann. Und das versuchen wir einfach zu verbreiten, mit dem Wissen verdoppeln sozusagen und versuchen natürlich in der Prävention das auch immer auszubauen. Aber es wird leider ja immer schwieriger, an bestimmte Firmen auch ranzukommen. Das war vor ein paar Jahren alles noch ein bisschen besser sozusagen, weil halt das Thema nicht mehr so ernst genommen wird. Und das finde ich schon recht schade.
Darum haben wir euch auch hier in der Sendung, dass das Thema einfach auch mal wieder in den Vordergrund gerückt wird.
Genau.
Bei allem, was du sagst, ist ja dann doch ein Punkt, wo ich sage, das hört sich zumindest mal schon ganz positiv an. Jetzt wird natürlich der eine oder andere zu Hause aussitzen fragen, kann es irgendwann mal dann ein Medikament geben, das dann quasi eingenommen wird und derjenige ist dann sicher geheilt und nach dem Motto, so wie man Hustensaft nimmt und der Husten weg, ist dann irgendwann mal AIDS weg. Ich bin mal sagen, gibt es so eine Vision? Ist das fernab jegliche Realität oder ist sowas in 10, 15 Jahren auch mal möglich irgendwie vielleicht? Wie schätzt ihr das ein oder was gibt es da für medizinische Einschätzungen, Kenntnisse oder vielleicht auch Projekte, die irgendwo schon im Laufen sind, dass man schon ein bisschen weiter ist als das, was dann als Medizin auf dem Markt irgendwo ist?
Also ich denke schon, dass, ich weiß auch, dass man da jetzt auch wieder mehr drüber redet, über eine Heilung. Mhm. Wann das natürlich ist, das weiß man nicht, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass man mit der Gentechnik schon da sehr vieles erreichen kann. Es gibt ja auch schon Studien oder auch Medikamente, wo man vielleicht sich dann auch nur noch mal eine Spritze geben muss und dann hat man praktisch diesen Wirkstoff für 3 Monate. Mhm. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man da dann auch bald auch eine Heilung herstellen könnte. Ob das dann in 10 oder 15 Jahren ist, das weiß ich jetzt nicht, aber ich kann es mir schon gut vorstellen.
Trotzdem, auch wenn wir das jetzt als positive Entwicklung sehen, sollte jetzt niemand das Thema vernachlässigen.
Genau. Dann,
es ist alles nicht mehr so schlimm.
Genau.
Wir geben nicht mehr Obacht. Die Message natürlich wollen wir hier in keinster Weise irgendwo senden, sondern wollen zumindest ein bisschen Hoffnung machen. Aber es heißt trotzdem natürlich Prävention und trotzdem Obacht geben,
sich auf
einfach der laufenden, weiter bestehenden Gefahr einfach sehr bewusst
sein. Ja, das ist auch für mich manchmal das Schwierige, da die Balance zu finden.
Ja.
Denn auf der einen Seite müssen wir natürlich auch sagen, was es für positive Entwicklungen gibt durch die Medikamente. Aber leider ist es ja immer noch so, dass auch wenn man rausbekommt, dass einer HIV positiv ist, immer auch noch Schwierigkeiten hat in der Arbeit, dass er nicht ausgegrenzt wird oder gemobbt wird. Und weil leider, wenn jemand das Wort AIDS hört, dann doch zurückschreckt und erstmal Angst kriegt.
Oh ja.
Weil da halt einfach auch noch die Informationen fehlen. Und darum ist es für mich auch sehr wichtig, da mitzuhelfen und zu unterstützen. Und darum bin ich auch sehr offen und rede auch offen über meine Krankheiten, über meine Erfahrungen, weil ich das Thema halt sehr, sehr wichtig finde. Und das sollte keiner wegen dieser Krankheit ausgegrenzt werden oder gemobbt werden. Und denn ich weiß leider aus vielen anderen Menschen, die ich kennengelernt habe, was die alles mitmachen mussten. Und leider haben die dann halt auch große psychische Probleme. Also das ist so eins der Dinge, wie der Herr Eberhard ja auch schon angesprochen hat, dass viele deswegen halt auch psychische Probleme bekommen, Depressionen.
Ja. Mal ganz blöd gefragt, könnte man mit heutigen Medikamenten zum Beispiel jemanden wie Freddie Mercury, hätte man helfen können? Oder nur mal, um das auch zu hinterfragen, weil man hat damals gesehen, dass es ihm immer schlechter ging. Er hat es bekannt gemacht und ab 2 Tage später war er verstorben. 1991, glaube ich, im Oktober ist es gewesen.
Ja.
Könnte man jemanden heute Stand der Medizin und der Technik sei schon, nein, der Medizin eventuell auch noch helfen, dass der noch ein paar Jahre oder noch leben könnte?
Ja.
Also, es sind immer 2 Sachen. Zum einen, wie weit ist sein Immunsystem im Keller? Wenn es wirklich ganz, ganz weg ist, ist es schwer wieder aufzubauen und braucht wirklich Jahre. Und dann ist die 2. Sache, welche AIDS-definierende Erkrankung er hat. Mhm. Und heute kann man die PCP-Lungenentzündung und anderes, was häufige Todesursache war, deutlich besser und erfolgreicher dann auch behandeln. Mhm. Deshalb hätte er heute sicher bessere Chancen. Aber das ist das Beispiel, je früher man zum Test geht, je weniger wird das Immunsystem geschwächt und je stabiler bleibt man. Man braucht wirklich Jahre, wenn ich keine CD4-Zellen kaum noch habe, bis die wieder da sind und man sich dann nicht im Winter jede Grippe und alles, was durch die Räume fliegt, einfängt. Deshalb ist es uns wichtig, Risiko gehört zum Leben dazu. Oder wenn jemand gerne riskanter lebt, dass er sich halbjährlich mal durchchecken lässt und schaut, ob irgendetwas passiert ist, damit man rechtzeitig dann auf Übertragungen reagieren kann.
Ja.
Mhm. Das ist zum Beispiel auch das Problem bei mir. Also ich habe mich mit 8 Jahren circa infiziert. Mit 14 habe ich dann die ersten gesundheitlichen Probleme mit HIV bekommen, wo mein Immunsystem praktisch zusammengebrochen ist. Und mit 17 bin ich ins Stadium AIDS gekommen. Da hatte ich natürlich auch sehr viele Hauterkrankungen und meine T-Helferzellen, praktisch die Zellen, die die Viren, HIV-Viren zerstören, waren sehr niedrig. Und daher hatte ich auch 2 schwere PCP-Lungenentzündungen. Und nach meiner 2. hat der Arzt zu mir gesagt, also wenn das so weitergeht, dann lebe ich noch maximal 6 Monate. Also ich stand praktisch schon kurz vorm Tod.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man gesagt bekommt, du hast nur noch limitierte Zeit? Ich meine, da ist man doch erstmal im Keller, auch psychisch, ne?
Ja, also ich war ja eigentlich von Geburt an immer mit dem Tod irgendwie konfrontiert, weil die Bluterkrankheit natürlich auch eine gefährliche Krankheit sein kann, wenn man einen Unfall hat und innere Blutungen hat. Aber wenn das dann ein Arzt sagt, es geht vielleicht noch 6 Monate, da sieht man dann alles doch ein bisschen anders. Und da ist es mir dann auch erst wirklich bewusst geworden, dass ich nicht so weiterleben kann wie ein gesunder Mensch. Ich war bis dahin noch zum Beispiel in der List-Schule und habe eine weiterführende Schule besucht. Und und da war mir klar, das kann ich einfach nicht mehr weitermachen und bin dann von der Schule gegangen und habe in der Zeit natürlich auch versucht, mein Leben so zu genießen, wie es geht, dass ich halt auch noch ein bisschen was von der Welt sehe. Ich habe dann halt auch sehr viel Glück gehabt und dass ich an Medikamente dann rangekommen bin mit 21 und und dann auch Freunde gefunden habe, die hundertprozentig hinter mir stehen. Also ich habe mich mit 21 auch geoutet und das war für mich schon wirklich eine große Erleichterung, weil bis dahin habe ich mich einfach versteckt und war ein Schauspieler. Ich habe allen versucht klarzumachen, wie gut es mir geht, obwohl es mir eigentlich richtig schlecht ging.
Ja.
Und das hat sehr viel Kraft gekostet. Mhm. Und da bin ich froh, dass ich dann den Zeitpunkt gefunden habe, wo ich mich dann öffnen konnte und da dann auch Hilfe bekommen habe. Und das ist, was ich anderen Infizierten oder Betroffenen auch weitergeben möchte, dass sie auch schauen, dass sie Menschen um sich haben, denen sie vertrauen können und auch offen darüber reden können, weil es eine Riesenerleichterung ist.
Das heißt, für dich ist es heute auch kein Problem, mal hier im Radio drüber zu sprechen. Das heißt, dieses ich darf nicht und will nichts sagen und dieses Verstecken, was du irgendwo auch gerade sagst, ist dann eigentlich heute überwunden. Du kannst locker und auch im Radio, also auf jeden Fall ohne, dass es dich wirklich so belastet, drüber sprechen und im Gegenteil andere dann auch eigentlich, wie soll ich sagen, motivieren, ist vielleicht der falsche Begriff, aber doch ihnen zumindest ein Gefühl geben, dass man sich eben genau outen kann oder dass man jetzt nicht gleich an der Stelle so in die zurückziehen muss oder sagen wir es mal so.
Genau, das sind so die 2 Seiten, die mir halt sehr wichtig sind. Einmal natürlich die Aufklärung, dass die Leute wissen, man muss keine Angst mehr haben vor einem HIV-Positiven, wenn er seine Medikamente nimmt. Und die meisten nehmen auf jeden Fall ihre Medikamente, weil sie wollen ja gesund bleiben. Und dann können sie halt auch niemanden mehr anstecken. Mhm. Und dieses Bewusstsein möchte ich auf jeden Fall weitergeben oder wir möchten das natürlich weitergeben als AIDS-Hilfe. Aber das ist für mich sehr, sehr wichtig.
Mhm. Ja, ich denke, wir spielen tatsächlich mal wieder Musik. Wir haben es genau 16:42, 20 Minuten. Ja, spielen mal die Band, soll wohl heißen Televised Mind und der Titel Fountains DZ. Dann hören wir uns das mal an. Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag mit der Ulmer AIDS-Hilfe. Und wir haben schon ja über die AIDS-Hilfe gesprochen, wir haben über Medikamente gesprochen und wir haben noch zwei Themen, die wir unbedingt adressieren wollen. Das eine ist, ja, die Kulturnacht steht an, da kommen wir drauf. Und dann noch zu dem Thema HIV-Schnelltest. Aber zunächst wollen wir einfach mal das Thema Kulturnacht und eure Teilnahme im Rahmen des Poetry Slams ein bisschen beleuchten oder dazu was erzählen. Und ja, Julia, ich glaube, da bist du hier diejenige, die ein bisschen was dazu sagen kann. Also Thema Poetry Slam und AIDS-Hilfe.
Genau, die AIDS-Hilfe ist auch dieses Jahr wieder bei der Kulturnacht dabei. Und wir werden einen Poetry Slam machen. Wir haben 5 verschiedene Slammer hier aus der Region bei uns und die werden ihre Texte dann vortragen. Es gibt mehrere Durchläufe und pro Durchlauf können dann ungefähr 20 Leute in unseren Räumen dann dabei sein. Und genau neben dem Poetry Slam haben wir dann auch noch eine kleine Ausstellung. Mittlerweile haben wir ja einige Plakate zu den einzelnen, zu den einzelnen Jahren, zu den einzelnen Themen da, und in den Räumen werden wir dann eine kleine Ansammlung ausstellen. Das älteste Plakat ist von 1988, also es sind schon ein paar Raritäten dabei und genau, die kann man dann einfach vorbeikommen, anschauen.
Und das ist dann ab wie viel Uhr?
Los geht's um 19.30 Uhr und wir machen so immer einen Durchgang in einer halben Stunde und dann muss gelüftet werden.
Ich wollte gerade sagen, wie ist das mit Maske wahrscheinlich kommen? Was ist das Hygienekonzept? Was muss man beachten? Dürfen jetzt 10 Leute gleichzeitig? Muss jeder da mit Maske oder darf jeder nur eine Minute rein? Oder wie ist dann die Rahmenregelung?
Wie Julia gesagt hat, also man muss jeder ja ein Hygienekonzept für die Veranstaltung abgeben. Wir haben dann 20 Sitzplätze mit genügend Abstand, dass man die Maske dann runtertun kann, wenn man im Raum ist. Man holt sich eine Nummer und hat dann einen Stuhl, wo man hinsitzt. Mhm. Wenn es durch ist, geht man zum Hintereingang raus, dass wir so einen Durchlauf haben. Dann ist eine Viertelstunde Pause und dann dürfen die nächsten 20 rein. Mhm. Und die Poeten bringen neue oder noch andere Texte. Motto ist die Liebe, dazu sollen die Texte sein. Wir sind gespannt, was kommt. Moderieren tut's die Wilma, wie schon einige Jahre. Die war mal ehrenamtliche Mitarbeiterin bei uns, wo sie noch Schülerin war. Ist jetzt in Augsburg und ist selber recht aktiv, immer wieder in der Slammer-Szene, hat da sehr gute Verbindungen. Der Poetry Slam zur Kulturnacht oder Welt-AIDS-Tag hat natürlich auch von der Enge gelebt. Wir hatten Bierbänke, 60 oder noch mehr Leute im Raum. Das ist leider dieses Jahr ganz, ganz anders. Wir hoffen, die Leute machen trotzdem ein bisschen Stimmung und es wird nicht zu steril durch die ganzen Vorgaben, die da sind. Mhm. Das hätten, denke ich, die Künstler, die sich wirklich freuen, mal wieder aufzutreten, verdient, dass dann auch die nötige Stimmung und Applaus da ist.
Sind die Slammer, die auftreten, bekannte Profis oder Laien oder Leute, die irgendwo auch schon das dritte und vierte Mal bei euch dabei waren? Oder?
Also wir haben recht junge Leute aus dem Raum Ravensburg. Wir haben welche, die schon öfters bei uns da waren und auch ganz alte Hasen. Diesmal nicht so dabei, die Profis aus München, die Wilma kennt, aber ich denke, das passt dann auch ein bisschen besser zusammen, wenn die Leute hier aus der Region jetzt kommen.
Wie lange slammt ein Einzelner dann 10 Minuten oder wie lange ist ungefähr so die Auftrittszeit?
Das ist total unterschiedlich. Ja, also wir haben Leute, die haben eher Gedichte, recht kurze Texte, andere haben wirklich schon Bücher rausgegeben oder so in den Vorjahren, die haben dann 10 Minuten was gebracht. Aha. Aber wir wollen es nicht zu lange halten, dass es auch ein bisschen vergleichbar ist. Mhm. Jede Runde wird ein Sieger gekürt, gibt es einen kleinen Preis.
Ja. Mhm. Und abgestimmt wird dann per Zettel oder per Handzeichen oder per Klatschen oder wie macht ihr das dann?
Ja, ich glaube, per Handzeichen ist am hygienisch einfachsten. Ist mir heute auch eingefallen, der Zettel, dann hat ein anderer den Block gehabt, dann muss ich den desinfizieren. Ja. Aber wenn es 20 Leute sind, dann können die mit Finger abstimmen.
Das geht. Ja. Gut. Das heißt, auf jeden Fall ist da einiges bei euch geboten. Wahrscheinlich kann man auf der Website bei euch, und die können wir vielleicht auch mal kurz nennen, auch noch Näheres nachzulesen, oder sonst ist es irgendein Veranstaltungsprogramm wahrscheinlich auch der Stadt. Aber ohnehin, vielleicht möchtet ihr einfach mal auch von euch und als AIDS-Hilfe die Webseite irgendwo sagen oder auch sonst Social Media, wo diejenigen, die euch dort irgendwo mal anschauen oder beziehungsweise die Seiten anschauen wollen, euch finden. Wollt ihr da einfach mal kurz noch irgendwie was nennen?
Ja, also die AIDS-Hilfe hat eine eigene Seite schon sehr lange. Wir haben sie jetzt umgestaltet, da war die Corona-Zeit recht hilfreich, sind jetzt mit der deutschen AIDS-Hilfe vernetzt, dass wir immer die neuesten Meldungen von denen auch auf unserer Stadtseite drauf haben und auch die FAQs und andere Sachen von denen mit abgedatet werden, dass man wirklich immer bei Fragen-Antworten-Teil auf dem neuesten Stand ist. Aber es sind natürlich auch unsere aktuellen Veranstaltungen drauf. AIDS-Hilfe kleinzusammen-ulm.de ist unsere Startseite. Von der Seite gibt es auch einen Link zu unserem Facebook- und Twitter-Sache. Das ist eine Generationensache, ist jetzt auch meine Aufgabe, aber nicht mein Steckenpferd. Mhm. Dennoch findet man uns auch dort und informieren wir oder die Bildernachlese zur Kulturnacht gibt es dann auf der Facebook-Seite. Mhm. Auf der Seite sind unsere Angebote drauf. Also wenn jetzt jemand die Prävention nachlesen möchte oder sich zum Test anmelden, findet er dort die Informationen. Vor dem Test, am Testabend, sollte man einen Fragebogen ausfüllen. Da gibt es den Link auf der Seite. Aber auch Möglichkeiten haben wir vorher beim Vorstellen des Vereins ein bisschen zu wenig, ehrenamtlich mitzumachen. Zurzeit sind ja diese bundesweiten Wochen des Engagements, das kann man bei uns in den verschiedenen Gruppen, wer Lust hat, mit Infostände zu machen oder Zeit hat, mit an Schulen zu gehen, kann sich da gerne melden. Oder wir haben eben viele Ehrenamtliche, auch ehrenamtliche Ärzte in unserem Checkpoint-Test-Projekt. Jeden Abend muss da ein Arzt dabei sein und das könnten wir natürlich finanziell nicht leisten, wenn das die Ärzte nicht ehrenamtlich machen würden.
Ja. Mhm. Ja, wir haben das schon angesprochen, das Thema, ihr macht Tests und wir haben jetzt hier noch eine Rubrik, die habt ihr auch noch auf dem Tagesordnungs-, auf der Übersicht, HIV-Schnelltests. Also ihr könnt einen Schnelltest machen in der AIDS-Hilfe vielleicht sprechen wir darüber, wo ist das, wie geht das, wie läuft das ab, was muss man an der Stelle vor Wissen tun, einfach was ist dazu zu berichten.
Genau, seit diesem Jahr darf man diesen Schnelltest machen, ohne dass ein Arzt da ist. Da wurden die gesetzlichen Grundlagen geändert. Wir haben jetzt auch eine Schulung gemacht vom Arzt der Deutschen AIDS-Hilfe, dass wir da die Beratung dafür bieten können. Bedeutet, neben unseren Tests, wo auch Labortests gemacht werden, wo ein Arzt da ist, am Checkpoint Mittwoch von 18 bis 20 Uhr nach Voranmeldung, jetzt wieder dann am 7. Oktober, wenn ich es richtig weiß, der nächste Termin, bieten wir auch tagsüber zu den Bürozeiten auch vorher telefonischen Termin vereinbaren, diesen Schnelltest an. Wir haben es immer wieder, dass Leute sehr dringend einen Test machen wollen und für die ist dieses Angebot. Ich bin da jetzt auch eingestiegen in diesen Bereich, ist auch neu für mich und habe jetzt seit August machen wir das, über 5 Schnelltests schon durchgeführt. Also eine gewisse Nachfrage ist da im Raum Ulm. Da es eben auch so ist, dass das übliche Testangebot sonst noch bei den Gesundheitsämtern in Ulm oder Neu-Ulm durch die Belastung durch die Corona-Sache bei den Ämtern stark zurückgefahren ist. Deshalb spüren wir schon, dass viele Leute zu unseren Testsachen kommen. Diesen Schnelltest kann man, wie gesagt, auch bei uns machen. Nimmt nur eine kleine Menge Blut aus der Fingerkuppe und lässt es auf diesen Teststreifen tropfen und nach 20 Minuten hat man das Ergebnis, ob der Test jetzt reagiert. Dann müsste man aber zum Arzt gehen und einen Bestätigungstest machen oder er nicht reagiert, dann hat man die Gewissheit, dass man HIV-negativ ist.
Mhm. Ja, und wenn jetzt jemand, oder anders, gibt es das auch woanders, jemand nicht zu euch gehen würde, der könnte woanders auch Schnelltests machen oder ist das jetzt nur etwas exklusiv, was man bei euch machen kann?
Nee, also die meisten AIDS-Hilfen in Baden-Württemberg sind dabei, das in ihr Angebot mit aufzunehmen. Mhm. Das findet man dann auf ihre Internetseiten, ob sie das jetzt auch schon machen oder nicht. Aber die Kollegen in Tübingen haben die Schulung gemacht, in Karlsruhe wird es schon länger angeboten. Also da findet man immer mehr Stellen. Und das gleiche Verfahren, es gibt diesen Heimtest. Man kann das Ganze auch ohne AIDS-Hilfe zu Hause machen. Den kann man in der Apotheke oder im Drogeriemarkt oder im Internet kaufen und muss das dann eben selber machen. Preislich ist der Schnelltest aber bei uns wahrscheinlich günstiger, wie wenn man den jetzt bei Müller oder DM kauft.
Also es geht auf jeden Fall Ja, es gibt die Möglichkeiten auch, aber es empfiehlt sich dann einfach bei euch vorbeizukommen und an der Stelle dann auch relativ schnell Bescheid oder beziehungsweise eben sofort, man kriegt ja sofort dann, wenn ich das richtig verstehe, dann auch Bescheid.
Genau, wichtig beim Test ist, es ist ein Antikörpertest, bedeutet, wenn jetzt jemand ein konkretes Risiko hatte, ungeschützter One-Night-Stand im Urlaub Anfang August, muss er beim Schnelltest 3 Monate, 12 Wochen warten, sonst sagt dieser Test noch nicht das richtige Ergebnis, weil die Antikörper brauchen. Der Labortest auf HIV, den wir beim Checkpoint am Abend machen, der geht schon nach 6 Wochen. Also wenn das Anfang August ist, könnte man den Labortest dann Mitte Februar machen. Beim Schnelltest müsste man noch mal 6 Wochen länger drauf warten.
Das heißt aber explizit, wenn jetzt jemand zum Beispiel gestern eine unsichere Begegnung hatte, sich jetzt Sorgen macht und dann zu euch kommt, dann wäre das noch zu früh, um mit einem Schnelltest eine Aussage zu treffen. Dann wäre da genau. Ein Verlauf von 6 Wochen auf jeden Fall mindestens
denn
notwendig.
Müssten wir, wenn es konkret nur um dieses Risiko geht, wieder nach Hause schicken.
Ja, wenn jetzt jemand da eben ganz schlimm Angst hat, kann das ein Arzt oder kann jemand anderer das gegebenenfalls prüfen? Also angenommen, das hatte jetzt jemand irgendwie eben so eine Begegnung und hat jetzt am nächsten Tag furchtbare Sorge, dass er sich angesteckt hat. Kann die Medizin das überhaupt oder kann das nicht? Können wir denjenigen sagen, das hat keinen Sinn, du musst warten? Oder gibt es auch sonst irgendwo eine Möglichkeit, dass Leute dann sich woanders irgendwie untersuchen oder sofort irgendwie dann einen Test machen lassen? Oder geht es grundsätzlich nicht wegen dieser erst sich bilden müssenden Antikörper? Oder?
Also die weitere Möglichkeit ist ein PCR-Test. Der wäre schon früher möglich. Der hat aber nicht die gleich hohe Aussagekraft und ist deutlich teurer. Der wird weniger eingesetzt. Wenn natürlich jemand wirklich sehr starke Begründung hat auf ein hohes Risiko und es psychisch, dann wird er vielleicht durchgeführt. Aber das können wir jetzt in der AIDS-Hilfe nicht leisten. HIV Antikörpertest, egal ob Labor oder Schnelltest, hat eine Aussagekraft von über 99%. Also ist eine Fehltestung taucht kaum auf.
Habt ihr so eine Einschätzung sonst in den nächsten Jahren, was sich so entwickelt und tut? Ist jetzt wirklich, wir haben ja über Medikamente auch gesprochen, irgendwo auch die Wissenschaft schon irgendwo erkennbar, irgendwo ist da noch was in der Pipeline, dass sich irgendwo in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren irgendwie was Nennenswertes tut oder ist da noch viel Fragezeichen, aber man kann davon ausgehen, dass in 5 und 10 Jahren irgendwo dann was vielleicht eben an Medizin oder so da ist, dass man vielleicht dann AIDS ganz irgendwo beseitigt oder heilen kann. Ist irgendwie für die nächsten Jahre irgendwas was eine Pipeline, dass irgendeine Wissenschaft schon irgendwas bekannt ist? Oder?
Also was Michael ja vorher gesagt hat, was eine große Hoffnung ist für die weltweite Behandlung in anderen Ländern, wo das medizinische Infrastruktur natürlich nicht zu vergleichen ist, sind diese Depotspritzen, dass man alle 6 Wochen oder alle 4 Wochen eine Spritze bekommt, häufig kombiniert vielleicht dann auch noch mit Schwangerschaftsverhütung und das in vielen Leuten helfen kann, die Therapie einzuhalten. Wenn sie nicht ständig nach den Medikamenten schauen müssen und weite Wege zum die erreichen und herzuholen, wenn das eben für einen längeren Zeitraum damit abgedeckt ist.
Gut, dann hoffe ich, haben wir da noch vielleicht ein bisschen hoffnungsvolles oder ein Signal irgendwo, dass zumindest eben ja die Welt noch nicht untergeht, dass es doch ein bisschen auch Punkte gibt, die sich positiv da vielleicht entwickeln und am Horizont irgendwo dann auch Hoffnung machen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dann heute bei uns in der Plattform gewesen seid. Die Sendung ist tatsächlich schon wieder am Ende. Die Zeit rast immer dahin. Also, das war heute die AIDS-Hilfe Ulm. Mein Name ist Michael Trost und meine Gäste waren heute, sagt nochmal schön euren Namen.
Michael Diederich und auch nochmal vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften.
Bernhard.
Und Julia.
Vielen Dank fürs Dasein. Das war die Plattform für heute. Wir sagen Tschüss und macht's gut.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.